SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Shikiba Barbori. Einen schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Ethnologin, Sie sind Journalistin, Sie sind in Kabul geboren, waren jetzt häufiger in den Medien vertreten, um über die aktuelle Situation zu berichten. Was hören Sie denn aktuell von den Menschen dort? Können Sie Kontakt noch aufrechterhalten?
Ich habe vereinzelt noch Kontakt, vor allem zu Kolleginnen in Afghanistan.
Sie haben Journalistinnen ausgebildet?
Ganz genau. Und die sehr panisch sind, also das sind die, die jetzt auf Listen stehen und raus wollen oder müssen, einfach wegen der Situation, weil die sehr prekär ist. Gerade für die Kolleginnen, die beim Fernsehen jetzt zum Beispiel auch gearbeitet haben. Man kennt sie nicht nur per Namen, sondern auch weiß man, wie sie aussehen. Und teilweise kursiert ja nicht nur, sondern auch die Taliban haben es tatsächlich ja auch so gemacht, dass die von Haus zu Haus gegangen sind und nach diesen Personen gesucht haben. Das heißt, es ist so ein Grundpanik unter den Menschen, was ich jeden Tag mitbekomme, was die mir erzählen. Und was mich wirklich auch sehr berührt, ist natürlich zum einen dass die Tatsache, aber zum anderen auch, dass die Stimme von Mal zu Mal sich verändert, wenn ich mit denen spreche. Also man hört, wie die Menschen gebrochen und verzweifelt sind. Und das finde ich schon sehr schlimm.
Ja, wie die Menschen durch die Angst verändert werden. Das war jetzt häufiger in der Berichterstattung zu hören. Was ebenfalls zu hören war, die Journalistinnen, die Sie gerade ansprechen, dass sie ein Berufsverbot haben, dass das Gehalt weiter gezahlt würde. Können Sie dazu etwas sagen?
Nee, das ist teilweise gar nicht so, weil gerade für die KollegInnen, die gearbeitet haben, als die Anschläge oder Drohungen zugenommen hat, haben viele Arbeitgeber, also die Sender, die entlassen, weil die Angst hatten, dass dadurch auch andere verletzt würden, aber auch, dass etwas deren Mitarbeitern passiert, was die natürlich nicht wollten. Deswegen haben die reihenweise die Leute entlassen, ohne dass die Lohn bekommen.
Die Lage ist so schwierig zu beurteilen. Teilweise war von einem vorauseilendem Gehorsam die Rede. Können Sie das in irgendeiner Form beurteilen? Weil ja so häufig auch die Rede davon ist, ja, die Taliban seien jetzt gemäßigter. Viele sind da skeptisch, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Naja, ich meine, man kann jetzt nicht so von die Taliban sprechen.
Das die ist gibt jetzt es sowieso nicht, weil es unterschiedliche Gruppierungen sind.
Ganz genau. Es ist nicht so eine homogene Gruppe, aber auch das ist keine Tatsache, was wir jetzt neu haben, sondern auch das ist seit 2004, 2005 bekannt, dass das so ist. Und gemäßigte, ich glaube, der Westen hat sich das gewünscht, dass es so wäre, dass die gemäßigt wären, um einfach Gespräche führen zu können. Weil man teilweise auch schon erkannt hat, lange vorher schon, dass es nicht möglich ist, lange im Land zu bleiben. Aber dass es so gemäßigt wie der Westen die gerne hätte, haben die sich nicht gezeigt. Obwohl Lippenbekenntnisse ist da viel gemacht worden, aber in der Tat haben die sich anders verhalten.
Auch die letzten US-Soldaten sind aus Kabul abgezogen. Es gab in den vergangenen Tagen Anschläge, Raketenangriffe in der Nähe des Kabuler Flughafens. Womit rechnen Sie jetzt nach dem vollständigen Abzug?
Um ehrlich zu sein, ist das für mich sehr unüberschaubar, was jetzt als nächstes passieren wird. Es gibt ja teilweise parallel zu all dem, was wir jetzt auch in den letzten Tagen aus Afghanistan, aus Kabul vor allem mitbekommen haben. Ich erinnere jetzt mal an diese Szenen am Flughafen, diese ganzen Menschenmengen, die raus wollten und deswegen am Flughafen in Kabul sich aufgehalten haben. Passiert ja parallel auch noch Gespräche, teilweise zwischen der Teile der ehemaligen afghanischen Regierung und den Taliban in Doha. Hatten bis jetzt keine Erfolge, keine Ergebnisse hat sie sich daraus gebildet, aber die laufen noch an. Und das ist halt eigentlich auch etwas, was die Situation in Afghanistan im Moment so schwer macht oder unübersichtlich macht. Es gibt keine funktionierende Regierung, die etwas plant, ansagt, durchführt. Das heißt, ob es jetzt die Taliban sind oder IS-Leute, die schwören irgendwie so um sich rum. Jeder macht, jeder attackiert, wo er kann oder kontrolliert, kann es aber im Endeffekt nicht. Und das vermute ich mal, befürchte ich viel mehr, dass das zunehmen wird, jetzt auch in den nächsten Tagen.
Sie hatten ja auch die unterschiedlichen Strömungen der Taliban bereits angesprochen. Das macht es auch so schwierig einzuordnen. Und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Strömungen jeweils in den ländlichen Regionen und dann auch in den Städten. Also das ist ja auch der Konflikt, der Ursprungskonflikt ist ein Stadt-Land-Konflikt. Was haben jetzt beispielsweise Menschen in der ländlichen Region zu befürchten und Menschen in der Stadt? Lässt sich das irgendwie greifbar machen?
Also die letzten Veränderungen, also die jetzt der letzten 20 Jahre, wenn man dahin schaut, hat es ja vor allem in den Großstädten Afghanistan gegeben. Also in Kabul als Hauptstadt, im Norden, wo die Bundeswehr war, in Mazar-e-Sharif, im Westen in Herat oder im Süden in Kandahar. Da waren so die größten Veränderungen sichtbar. Was sich auch in den letzten 20 Jahren eigentlich nicht, wo es sich nicht viel verändert hat oder die Veränderungen nicht angekommen sind, oder die Bemühungen auch nicht angekommen sind, waren die ländlichen Gebieten, die Provinzen, die kleinen Provinzen. Da hat sich teilweise entweder gar nichts verändert, also auch in den letzten 20 Jahren nicht. Und das ist nach wie vor so. Das heißt, teilweise ist es auch so, dass die Taliban da nie die Kontrolle aufgeben mussten und weiter gehandelt haben, auch in den letzten 20 Jahren. Das heißt aber jetzt, dass gerade in Städten, die Menschen in den Städten, die von den Veränderungen teilweise der letzten 20 Jahren profitiert hatten, dass die in Gefahr sind und dass die Veränderungen, die jetzt kommen werden, spüren werden.
Und da ist jetzt von 40.000 Menschen die Rede, die bei der Ausreise unterstützt werden sollten. Deutsche Staatsbürger, ehemalige Ortskräfte und bereits identifizierte sonstige Schutzbedürftige, wie es offiziell heißt. Also auch dieser Begriff der Ortskräfte war ja vorher gar nicht so geläufig. Was haben die Ortskräfte konkret gemacht?
Ganz unterschiedliche Sachen, also von als Wache an einem Büro gestanden, bis hin als Dolmetscher oder Fahrer gearbeitet, alles Mögliche. Oder zum Beispiel im Nordafghanistan gab es so ein Medienzentrum von der Bundeswehr, da haben Journalistinnen gearbeitet und die haben ja halt auch mit dem Westen sozusagen kooperiert. Das heißt, das ist sehr, sehr vielfältig.
Die müssen sich jetzt ausweisen mit Papieren, um überhaupt ausreisen zu können. Wenn es jetzt an diesen Checkpoints Kontrollen gibt seitens der Taliban, ist da nicht gerade noch eine größere Gefahr, wenn sie diese Papiere haben und sich eben als Ortskräfte ausweisen?
Na klar, ganz klar, ja. Aber teilweise, ich meine, es gibt da Leute, sogar Afghanen, die aber einen deutschen Pass haben und in Afghanistan sind und nicht rausgekommen sind. Vielen war das überhaupt nicht klar, dass es Listen gibt, wo die sich eintragen lassen konnten. Von Journalistinnen, Kollegen habe ich gehört, dass viele, als dann es hieß, dass Journalisten gefährdet sind und das Land verlassen können, irgendwo sich eine Karte besorgt haben und sich als Journalist ausgewiesen haben, ohne es zu sein, und auf Listen gekommen sind und raus sind. Das heißt, diese ganze Organisation ist schon sehr, sehr durcheinander gewesen und sehr verwirrend für alle Seiten.
Sie haben in Afghanistan Journalistinnen ausgebildet. Gerade als wir ins Studio gingen, da waren sie noch mit ihrem Handy beschäftigt und haben gesagt, ja, ich muss hier noch einige Dokumente auch hin und her schicken. Sie sind gerade auch noch mal heftigst gefragt von Journalistinnen aus Afghanistan. Wie können Sie dort persönlich Hilfe leisten?
Also im Moment ist das so, dass zum einen, dass die Kolleginnen versuchen, auf Listen draufzukommen, um das Land verlassen zu können, damit sie nicht in Gefahr sind. Aber zum anderen auch, ich hatte es vorhin erwähnt, dass die Taliban von Haus zu Haus gehen und diese Kontrollen durchführen und gezielt nach Personen suchen, dass diese Gruppe von Kolleginnen Unterlagen, Dokumente, alles, was woran man erkennen kann, dass sie journalistisch gearbeitet haben, versuchen zu verschicken, zum Beispiel zu mir oder zu anderen Personen, die sie im Ausland kennen, um sie dann zu vernichten, damit man nichts bei ihnen findet.
Was können Sie da an Hilfe leisten?
Also ich bin diese Vertrauensperson. Das ist zum einen das, dass ich zumindest mal zwischendurch mal Austausch zu ihnen habe. Also große Hilfe bin ich da nicht. Aber zumindest, dass sie mir ihre Unterlagen zuschicken können, dass die wissen, dass es bei mir sicher ist und dass ich die Sachen aufbewahre. Oder dass ich dann versuche, über irgendwelche Kontakte zum Auswärtigen Amt oder über einen Journalistinnenbund, die auch sich sehr dafür einsetzt, dass diesen Frauen vor allem geholfen werden, die Sachen weiterleite.
Jetzt ist von so viel Leid zu hören, es soll bereits Hinrichtungen gegeben haben. Bei Wahlen war es häufig so, dass den Menschen gedroht wurde, auch die Finger abzuhacken. Und dennoch sind die Menschen zu Wahlen gegangen. Wie gehen Sie persönlich mit all diesem Leid um, was Sie direkt erfahren?
Es ist sehr schwer. Also ich muss da sehr sachlich bleiben bei der ganzen Geschichte. Ich muss dann einfach sozusagen, also versuchen, zumindest einen klaren Kopf zu behalten, die Sachen, die ich mitbekomme, weil das außerhalb dessen ist, was man über die Medien mitkriegt, weil ich habe den direkten Kontakt zu den Leuten, dass ich das weiter vermittle. Und ich sehe mich praktisch wie so eine Scharnierstelle, wo ich das von einer Seite nehme, zu der anderen Seite bringe und quasi damit in so einer Rolle bin und das andere wirklich total ignoriere. Aber natürlich muss man dann auch langfristig darauf aufpassen, weil solange kann man sowas natürlich nicht aufrechterhalten.
Wie geht es den Menschen dort? Ich meine, 3,4 Millionen Afghanen sind bereits auf der Flucht. Dennoch möchte ja niemand im Grunde seine Heimat verlassen und das Land am liebsten selbstständig aufbauen. Welche Chancen hat die Bevölkerung?
Die Chancen, die die Bevölkerung hat, steht im Moment auf einer sehr wackeligen Boden und mit vielen Fragezeichen daran. Was die Bevölkerung benötigt, ist eine Regierung, an dem sie vertrauen kann. Und das fehlt, weil wirklich nur ein Minimum an Vertrauen an eine Regierung, die Leute würden alles tun. Selbst jetzt in Afghanistan gibt es ja nicht nur jetzt seit 20 Jahren Krieg, sondern seit 45 Jahren oder länger. Das ist das längste Krieg, was es jemals gegeben hat. Das heißt, trotz dieser Erfahrung, dass da 4, 5, 6 Generationen in dieser Zeit aufgewachsen sind, manchmal verwundert es mich, wie stolz die Afghanen dann bei, wenn es so Sportwettbewerbe oder sowas gibt, wie stolz sie dann die afghanische Fahne hochschwingen und rausgehen und sich als Afghanen bekennen. Das heißt, der Wille ist da, aber die brauchen einfach eine Unterstützung seitens einer funktionierenden Regierung.
Es gibt da eine sehr empfehlenswerte Dokumentation, eine vierteilige Arte-Dokumentation, das verwundete Land, um einfach auch das Land und die kulturellen Unterschiede zu verstehen. Sie haben eben gesagt, es braucht eine Regierung, der die Menschen vertrauen können. Das hat es in Afghanistan im Grunde zuletzt unter dem Schah gegeben. Was hat er denn richtig gemacht?
Ich glaube, also ich meine, was er richtig gemacht hat, bezieht sich aber auch nur eigentlich für Kabul. Der hat einfach die Provinzen in Ruhe gelassen, teilweise zu viel in Ruhe gelassen, so dass er, weil es gab eine große Dürreperiode während seines Amtszeites noch in 60er, 70er Jahre. Und da hat er sich nicht wirklich sehr um die Landbevölkerung gekümmert. 80% damals in Afghanistan waren Bauern. Das haben die ihm auch sehr viel übel genommen. Das war auch der Grund, weswegen auch die weiteren Entwicklungen so gegangen sind, wie sie gegangen sind.
Daraus sind solche Gruppierungen wie die Taliban dann entstanden?
Ursprünglich mal die Mujahideen zunächst, die sich auch gegen die Sowjets damals gesammelt hatten. Und später halt teilweise von diesen Gruppierungen die Taliban, genau.
Dennoch, das Vertrauen hat es ja in den Schah gegeben. Er kam Anfang der 2000er Jahre dann zurück aus Neapel und wurde dann tatsächlich gefeiert.
Absolut. Weil so funktioniert, glaube ich, auch einfach die afghanische, das in Afghanistan, die Menschen funktionieren so, dass es irgendwie so ein Person geben muss, den sie bewundern, den sie vertrauen. Und auch alle Schulbücher waren immer mit vielen Gedichten für den Schah. Also ja, wenn man auch jetzt ältere Generationen anspricht oder die wissen immer etwas und also nichts kommt auf diesen Schah. Die sehen all das, was schlecht gegangen ist, überhaupt nicht.
Die Geschichte ist so wichtig für die Zukunft. Nur in dieser Situation, in der Afghanistan aktuell steckt, kann sich überhaupt aus der Bevölkerung ein Protest erheben? Kann sich eine Bewegung erheben, um eine Entwicklung voranzutreiben?
Genau, das ist ein großer Manko, was es in Afghanistan gibt. Das hat angefangen mit dem Einmarsch der Sowjets damals, dass damals zum ersten Mal so eine große Gruppe von über 5 Millionen das Land verlassen haben. Und die das Land damals verlassen haben, das war die Mittelschicht. Und Mittelschicht, das ist halt in einer Gesellschaft das, was eine Gesellschaft trägt, was ein Land trägt, was eine Bevölkerung trägt. Und das Fehlen dieses Mittelschichtes hat die Folgen bis heute hin noch nach Afghanistan. Und das passiert gerade jetzt wieder. Also einigermaßen, was sich in den letzten 20 Jahren jetzt entwickeln konnte in Afghanistan, dass hier und dort versucht worden ist, wieder so ein praktisch eine Mittelschicht aufzubauen. Die gehen jetzt wieder raus, weil sie in Gefahr sind.
3,4 Millionen Afghaninnen und Afghanen sind bereits auf der Flucht. Es geht jetzt natürlich auch darum, dann die Betroffenen, die Ortskräfte und so weiter außer Landes zu schaffen. Ist es den Menschen bewusst, was sie damit auch ihrem Land antun in gewisser Weise?
Ich glaube durchaus, dass es denen bewusst ist, aber die haben gar keine andere Chance. Also selbst ich von außen denke, dann bevor die umgebracht werden, sind die lieber außer Landes in Sicherheit und hoffentlich können die unter einer stabileren Regierung wieder rein und das Land mit aufbauen helfen. Und das wollen die ja auch alle. Also keiner ist raus und sagt, ich gehe nie wieder rein.
Wie war das bei Ihnen, Ihre eigene Geschichte? Sie sind damals, als die Sowjetzeit begann, mit Ihrer Familie, Ihr Vater war Diplomat, dann nach Bonn gekommen.
Ganz genau. Wir sind damals nach Bonn gekommen und auch mit dieser Ansage halt einfach, dass wenn diese Periode, diese diplomatische Zeit, das ist ja immer so um die drei höchstens 4 Jahre, dass meine Eltern dann zurückgehen wollten mit uns. Mein Vater ist leider vor ein paar Jahren verstorben, aber ich glaube, bis zuletzt war das für ihn eigentlich noch so, dass er zurückgehen wird, wenn die Situation sich verändert. Nur mit der Besatzung der Sowjets war das ganz klar schon absehbar, wie das Land sich entwickeln wird. Und für uns, die damals, also für mich und für meine Geschwister, die damals noch zur Schule gegangen sind, hätte es überhaupt gar keine Zukunft in Afghanistan gegeben. Und das war halt für meinen Vater der Grund, um politisches Asyl in Deutschland zu bitten, was auch relativ schnell dann funktioniert hat. Und ja.
Wir wollten darüber sprechen, wer die Verantwortung für die Entwicklung in Afghanistan trägt. Es beschäftigt viele. Donald Trump hat im Februar 2020 im Rahmen eines Abkommens mit den Taliban verkündet, nach und nach alle Truppen abzuziehen. Und jetzt sagte der ehemalige Verteidigungsminister, ja, das sei nur Verhandlungstaktik gewesen. Wie glaubhaft ist das für Sie?
Verhandlungstaktik mag sein, dass das so war, aber ich blicke da auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ich bin keine Politikerin. Ich habe an dem Ganzen, was von der Seite kommt, nicht wirklich ein Vertrauen dahinter.
Und das heißt, dieser rasante Vormarsch der Taliban, den es jetzt gegeben hatte und von dem alle plötzlich so überrascht schienen, war der absehbar?
Ja, absolut. Das war, also das ist auch irgendwie wirklich absurd, dass alle auf einmal so unglaublich überrascht tun, was da passiert. Das war allen Seiten schon die ganze Zeit absolut klar gewesen.
Jetzt geht es darum zu verhandeln. Und welche Rolle spielen die USA? Welche Rolle wird Deutschland in Zukunft in Afghanistan spielen? All diese Fragen gehören ja dazu.
Ja, absolut. Ich meine, die Verhandlungen, die fangen ja jetzt nicht neu an. Die hat es auch in den letzten Jahren gegeben. Und da ist auch sehr viel falsch gelaufen, haben Fachleute ja auch gesagt, haben die Leute, die Politik nicht nur Afghanistan, sondern der Region schon viele, viele Jahre beobachten und verfolgen, dazu viel gesagt, dass diese Verhandlungen, die da stattgefunden haben mit den Taliban, wo die afghanische Regierung quasi überhaupt nicht involviert war, da sind diese Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban gegangen. Und das war schon ein Fehler, die afghanische Regierung da nicht mit teilhaben zu lassen, weil das hat auch die Regierung sehr geschwächt. Die Position der Regierung war sehr geschwächt durch diese Aktion.
Ja gut, es hat vermutlich dann auch niemanden überrascht, dass die afghanische Regierung dann plötzlich nicht mehr vorhanden war durch Ghani, der das Land verlassen hat.
Ja, das ist halt natürlich etwas, das war die Krönung des Ganzen quasi, dass Ghani das Land verlassen hat. Damit hatte irgendwie auch im Land keiner gerechnet, weil es war, als es absehbar war, abzusehen war, dass die NATO abzieht, dass es eine Übergangsregierung geben wird, dass Gespräche dann doch zwischen der Regierung und den Taliban stattfinden würden, um da irgendwie so einen Übergang zu verschaffen. Und als er weggegangen ist, gab es dann zum einen auf einer Seite einen absoluten Schock und Unverständnis dafür, dass der so sehr, sehr unangekündigt quasi weggegangen ist. Das sehen sehr viele als Verrat. Viele Afghanen sprechen ja auch davon, dass sie fühlen sich verkauft. Einfach.
Von beiden Seiten.
Von allen Seiten. Also das afghanische Volk, das einfache Volk ist von allen Seiten verraten worden. Egal wer es war. Und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sagen, er hat einen Bürgerkrieg verhindert, indem er weggegangen ist. Das weiß ich jetzt natürlich jetzt nicht einzuschätzen, wie das wäre, weil er war ja natürlich so das Symbol, obwohl sowohl Karzai als auch der Premier Abdullah, die waren ja beide Leute, die in der afghanischen Regierung waren, aber auch schon früher Gespräche mit den Taliban geführt haben. Das heißt, die Taliban hatten da jemand noch auf der afghanischen Regierungsseite, mit denen sie verhandeln konnten. Aber Rani war ja eigentlich derjenige, der so als Symbol dessen war, was mit USA da verhandelt worden ist und was nicht in deren Sinne war. Das heißt, viele sagen, wenn er nicht gegangen wäre, wenn er nicht das Land verlassen hätte, dann hätte er da auf jeden Fall was Schlimmeres noch verursacht.
Wir wollen die unterschiedlichen Perspektiven, die auch aus der Bundeswehr zum Thema Afghanistan kommen, einordnen. Markus Grudjan, der ein Patenschaftsnetzwerk für Ortskräfte auch mit initiiert hat und vertritt, hat gesagt, als Soldat habe ich selbst die Situation der Ortskräfte miterlebt, bin dankbar, dass diese Afghanen unter Einsatz ihres Lebens an der Seite von deutschen Soldaten für Land einstanden. Dann gibt es andere Stimmen, wie beispielsweise die des ehemaligen Obersts Thomas Saarholz, der kritisiert, dass Ortskräfte zur Geheimhaltung verpflichtet seien, dass aber dennoch viele Informationen an Taliban und andere Gruppierungen weitergegeben wurden. Wie blicken Sie darauf?
Ich verstehe beide Ansichten darauf. Ich kenne beide Seiten, definitiv ja. Einerseits, dass die Leute wirklich ihr Leben in Gefahr gebracht haben, aber davon durchaus natürlich auch profitiert haben, dass sie überhaupt eine Arbeit hatten, dass sie so eine hoch angesehene Arbeit hatten zu der Zeit. Aber gleichzeitig mit der Weitergabe zum Beispiel der Informationen, wovon hier gesprochen werden, ist es halt einfach, man muss das vielleicht irgendwie das weiter, breiter sich angucken, dass in Afghanistan dadurch, dass es jetzt nicht nur die letzten 20 Jahre Krieg gibt, sondern viel länger Krieg gibt, seit fast 50 Jahren, 45 Jahren, dass in dieser Zeit, das kann man den Leuten auch nicht verdenken, wenn man sich da reinversetzt, das Einzige, was für einen Afghanen wichtig ist, ist zu überleben. Für alle war es klar, dass die internationalen Kräfte, die im Land waren, nicht lange da bleiben würden. Das wird irgendwann eine Zeit geben, dass die weggehen. Das heißt, die mussten sich gut stellen mit den Kräften, die es drumherum gegeben hat. Und teilweise waren es die Taliban gewesen.
Ja, das heißt, dass es eben sehr viele Clans gibt, die unterschiedlichsten Stämme. Das macht es wiederum so kompliziert, dass dort dann teilweise Schutzgelder gezahlt werden mussten von den Ortskräften, dass sie eben nicht getötet werden.
Ganz klar, das gibt es, das gab es immer schon, das gibt es. Und das hat es zu der Zeit sehr intensiv gegeben. Und vor allem, wenn man wusste, dass derjenige einen sicheren Job, in Anführungsstrichen, hatte. Und dann auch haben die verlangt, was sie verlangten.
Was der ehemalige Oberst Thomas Saarholz ebenfalls kritisiert, ist, dass in den Medien ein wenig differenziertes Bild dargestellt wird. Sie sind Journalistin. Wie erleben Sie das Bild, was in den Medien dargestellt wird?
Was die Bundeswehr betrifft?
Nein, ganz allgemein über Afghanistan.
Ja, das wird irgendwie so, Afghanistan, ich meine, wenn man so sieht, die Zeit der Sowjets. Das war so die Zeit, wo der Westen sehr viel auf Afghanistan geschaut hat, weil ein Weltmacht war in Afghanistan und das, also so eine, dann noch die Sowjets, die da drin waren und die Amerikaner haben sehr viel dafür getan, um auch das publik zu machen, wie ungerecht das ist, wie blutig dieser ganze Einsatz dort ist und so weiter. Als die Sowjets raus sind, 89, danach hat keiner mehr nach Afghanistan geschaut. Die Russen waren weg, die Sowjets waren raus. Es hat niemanden interessiert, was in Afghanistan passiert ist. Und das war die Zeit, wo in Afghanistan so die schlimmste Zeit eigentlich war, als dieser Bürgerkrieg losgegangen ist, die Mujahideen-Gruppierungen, die gegeneinander angefangen haben, sich um die Macht zu bekämpfen. Bis dann irgendwann mal die Taliban gekommen sind. Das heißt, Man schaut in den westlichen Medien, das ist auch meine Erfahrung, immer sehr punktuell. Und gerade wenn es aktuell ist oder etwas, wovon wir hier betroffen werden.
Jetzt schaut man punktuell auf diese 40.000 Ortskräfte und die Angehörigen. Und dort diskutiert man jetzt eben auch ganz unterschiedlich, ob es eine moralische Verpflichtung gibt, sie nach Deutschland zu holen oder nicht. Wie schauen Sie darauf?
Ich finde durchaus, dass man da eine moralische Verpflichtung Richtung hat, vor allem den Frauen gegenüber, die da quasi sich auf diesen Deal, auf diese Versprechungen, auch was der Westen gemacht hat, auch diese Möglichkeiten, die der Westen ihnen gemacht hat und nahegebracht hat, was für sie das Ganze, welche Zukunft sie dann dadurch hätten, wenn sie bestimmte Sachen dann machen. Und insofern, die da jetzt alleine zu lassen, ist nicht richtig.
Sie kennen das Land und die Menschen gut, sind selbst in Kabul geboren und sie haben ein Netzwerk, Kalima, und da bilden sie afghanische Journalistinnen aus. Können Sie uns mal mitnehmen in Ihre Arbeit, wie die zuletzt ausgesehen hat?
Ja, sehr gerne. Also diese Journalistinnenausbildung habe ich als Trainerin für die Deutsche Welle Akademie gemacht. Dieses Netzwerk Kalima News, wovon Sie gerade gesprochen haben, das funktioniert eher so, dass ich mit KollegInnen dort in Kontakt bin, die auch teilweise auch ausgebildet habe, und die versorgen mich quasi tagesaktuell über Ereignisse im Land. Jetzt nicht unbedingt, wenn eine Katastrophe passiert, sondern auch über positive landeseigentliche oder so, gesellschaftliche Sachen, die dort passieren. Und dann schlage ich das hier Redaktionen vor, die es dann nehmen, aber meistens halt nicht, weil nur oft ist es auch leider eine Tatsache, dass schlechte Nachrichten aus Afghanistan sich besser verkaufen als gute.
Und Sie haben die Journalistinnen ausgebildet in Afghanistan. Wenn Sie uns da mal mitnehmen, wie diese Arbeit gelaufen ist, wie sind Sie das angegangen?
Also da gibt es dann immer so Art Workshops, das entweder an einem Ort stattgefunden hat, wo dann die Journalistinnen aus dem ganzen Land dorthin gekommen sind, die zu dem Thema gearbeitet haben. Zum Beispiel, wenn es um Wahlberichterstattung ging oder um wie plant man eine Kindersendung zum Beispiel, dann sind die Leute dahin gekommen und dann hat man mit denen so einen Workshop über 2 Wochen oder so geplant und aufgebaut und vermittelt, wo die dann auch die Möglichkeit hatten, Theorie zu lernen und praktisch auch zu üben. Oder wir sind zu den Sendern gegangen und haben im Sender quasi dann ganz gezielt ein Programm unterstützt.
Ich fand das sehr eindrücklich, wie Sie in einem Bericht geschildert hatten, dass die Frauen gerade auch in den ländlichen Regionen zur Wahl gegangen sind, trotz dass ihnen angedroht wurde, von Seiten der Taliban ihnen die Finger abzuschneiden. Also wie viel haben auch diese Journalistinnen für ihre Ausbildung riskiert?
Alles. Wir haben alles riskiert. Also Finger abschneiden war noch irgendwie, sage ich mal so, das war das Wenigste. Meistens sind die ja auch einfach dann entführt worden oder umgebracht worden. Und in Afghanistan ist das leider, die Kultur ist dort so, dass dann nicht nur dieser Journalist oder Journalistin in Gefahr ist, sondern die Familie. Das heißt, die haben sich nicht nur sich selber in Gefahr gebracht, sondern wirklich ihre komplette Familie, was jetzt auch in Afghanistan nicht nur Vater, Mutter, Kind ist, sondern also auch Verwandte, nahe Verwandte ausmacht. Die haben sehr viel auf sich genommen. Aber daran kann man auch erkennen, wie viel sie darauf vertraut haben, was wir ihnen vermittelt haben, was wir ihnen erzählt haben, wie das Land mal sein wird, wenn die diesen Einsatz bringen.
Was haben Sie persönlich riskiert? Man konnte sich auch damals, als Sie dort waren, nicht frei in dem Land wirklich bewegen.
Das ist richtig. Das war in den Anfangsjahren der 2000er Jahre noch relativ einfach, so dass ich auch alleine Reisen nach Afghanistan gemacht habe und auch von A nach B mich gut bewegen konnte. Die Situation änderte sich 2006, 2007. Seither war das dann nicht mehr möglich. Dann brauchte man ein bisschen schon ein Budget, wenn ich jetzt als Freie quasi in Afghanistan unterwegs war, weil ich brauchte dann einen Fahrer, ich brauchte eine extra Versicherung und so weiter und so fort. Und für die großen Sender konnte man ja gar nicht dahin, weil man dann nicht versichert war oder diese Risiko nicht eingegangen sind. Aber so sonst, klar, ich meine, selbst das hätte auch in den ruhigeren Zeiten den Leuten, die auch in unseren Workshops teilgenommen haben, zu Gefahr werden können, weil viele es damals schon gab in den ruhigen Zeiten, die nicht wollten, dass solche Sachen passieren.
Haben Sie persönlich Gefahr gespürt?
Nee, tatsächlich nicht. Wir mussten ja irgendwann mal seit, ich glaube, das war 2010, 2011, wo die Journalisten hier in Deutschland so ein Sicherheitstraining machen mussten, bevor die in ein Kriegs- oder Krisengebiet reisen. Und Aber zum Glück war ich oder unser Team in den Malen, wo bis auf eine Situation in Kabul, als wir diesen Anschlag auf der Sirena Hotel gegeben hat, da war ich in Afghanistan und auch in dem Hotel untergebracht. Da hatten wir großes Glück gehabt, dass das Hotel nicht getroffen worden ist. Aber so insgesamt während den Kursen nicht.
Wir wollen uns auch gleich darüber unterhalten, dass in Kabul sowohl die chinesische als auch die russische Botschaft noch geöffnet sind. Und China lehnt Sanktionen gegen die Taliban ab. Wie schauen Sie darauf?
Ja, das sind natürlich jetzt die Chinesen, die aus der Situation sehr profitieren, die USA als Verlierer sehen und auch das wirklich sehr für sich nutzen. Und überhaupt ist China ein sehr großer Nutznießer der Situation in Afghanistan. Die haben sich schon seit einigen Jahren schon, was die Bodenschätze Afghanistans betrifft, darauf gestürzt und holen das Beste für sich raus. Und klar, die versuchen auch mit den Taliban irgendwie so zu verhandeln oder auf dieser geschäftlichen Ebene, um einfach auch ihre Sachen machen zu können.
Ja, das heißt, sie streben freundschaftliche Beziehungen mit den Taliban an. Und vermutlich wollen niemand, der unterwegs ist von den 3,4 Millionen Afghanen, die außer Landes wollen, davon will niemand nach China.
Ganz genau, ganz genau. Und bei diesen ganzen also Fluchtwellen, die es aus Afghanistan gibt, muss man auf jeden Fall auch sehen, die Binnenflüchtlinge, die es in Afghanistan gegeben hat. Weil, wie gesagt, also in den Bezirken drumherum, in den kleinen Provinzen gab es ja auch in den letzten 20 Jahren viele Unruhen und nicht nur das, sondern es gab auch Dürren, es gab auch also viele Leute, die einfach aus Hunger ihre Orte verlassen mussten. Und das sind auch fast 3 Millionen, die innerhalb des Landes sich aufhalten, die humanitär in einem sehr schlechten Zustand sind.
Jetzt ist die Verhandlungssituation vermutlich so schlecht, schlechter könnte sie nicht sein, dass man jetzt abhängig ist von den Taliban, wenn es um Verhandlungen geht. Welche Hoffnung haben Sie?
Ja, das ist ein bisschen in Anbetracht der Tatsache sehr schwierig, es bleibt im Moment nicht anderes aus. Man muss jetzt mit denen sprechen, aber man sollte aber endlich mal diese Hilfen, die anstehen, die im Moment jetzt gesperrt sind, sollten sie jemals rausgehen, dass man die wirklich jetzt konsequent an Bedingungen knüpft und sie nicht auszahlt, wie es in den letzten 20 Jahren passiert sind und die Sachen nicht ihre Projekte erreicht haben.
Ja, es hat sehr viel Korruption im Land gegeben. Wie kann es davor einen Schutz geben? Womöglich nicht unter den Taliban.
Aber naja, diese ganzen Milliarden, die teilweise halt, wie gesagt, bedingungslos reingegangen sind, die haben sehr viel dazu beigetragen, dass die Korruption so nach oben gegangen ist. Ohne diese viele Milliarden wäre auch die Korruption nicht an der Stelle in Afghanistan, wo sie ist.
Also das würde bedeuten, weniger Geld ins Land zu schicken, wäre eine Lösung?
Gezielter, projektgebundener, mit NGOs vor Ort zu arbeiten, von denen man weiß, dass sie die Hilfe dort tragen, wo es nötig ist. Humanitäre Hilfe und Unterstützung zu leisten, das wären die Punkte.
Sehen Sie sich in ferner Zukunft wieder in Afghanistan?
Ja, das auf jeden Fall. Also dafür habe ich einfach viel zu viele Freunde und Kolleginnen dort, um das nicht zu sehen. Also das gibt mir Hoffnung, das gibt natürlich auch denen Hoffnung, dass es so sein wird.
Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Shikiba Baburi.
Ich danke auch herzlich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.